Ich habe heute Morgen zwei Dinge erlebt, die ich eigentlich sonst nicht erlebe, und damit will ich euch begrüßen. Das erste ist, am Sonntagmorgen stehe ich ja immer früh auf, wenn ich Predigt habe, wenn es noch dunkel ist, um mich nochmals reinzudenken in den Text. Und dann schleiche ich aus dem Schlafzimmer. Meine Frau schläft immer noch, meistens. Aber heute, das ist das eine, da war sie auch schon wach. Und das Zweite, was passiert ist, was normalerweise nicht passiert an einem Sonntagmorgen, sie war nicht nur wach, sie hat mir einen Bibelvers zugesprochen. Und den möchte ich euch heute Morgen auch als erstes zusprechen. Nämlich der 12-jährige Jesus hat gesagt, ich muss im Hause meines Gottes sein. Ihr kennt die Geschichte. Die Eltern, Maria und Josef, waren in Jerusalem und gingen wieder zurück, hatte viele Leute, und der 12-jährige Jesus blieb im Tempel. Und endlich haben sie ihn gefunden und ganz entsetzt haben sie ihn gefragt, warum hast du uns das angetan? Und dann gibt Jesus zur Antwort ganz kurz, wisst ihr nicht, ich muss im Hause meines Gottes sein. Und ich freue mich sehr, dass auch die Regierung in der Schweiz und auch vom Kanton Schaffhausen das anerkennt jetzt mit den neuen Corona-Regeln, dass im Hause Gottes, dass das eine spezielle Sache ist. Es gibt jetzt Ausnahmebestimmungen in dieser Corona-Zeit für religiöse Feiern, für Erwachsene und für Kinder. Das freut mich. Ich muss im Hause meines Gottes sein. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr auch zugeschaltet seid. Zum Hause Gottes. Und es geht jetzt ja noch 11 Tage, bis wir erneut die größte, wie sollen wir das sagen, die größte Geburt aller Zeit feiern dürfen. Und trotzdem habe ich für heute eine Geschichte gewählt, die sich nach dieser Geburt in Bethlehem ereignet hat. Und das Besondere ist, diese Geschichte nach der Geburt in Bethlehem lässt diese größte aller Geburten als noch größeres Wunder erscheinen. Diese Geschichte, die im Nachgang passiert ist, lässt diese größte aller Geburten in einem noch helleren Glanz erscheinen. Und ich möchte euch einladen, dass wir miteinander diese Geschichte jetzt lesen aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 2, ab Vers 13. Ihr könnt es selber nachlesen, auch zu Hause. Wenn ihr die Bibel habt, aber ich habe sie da jetzt auch auf der Leinwand, kann man das mitlesen, diese Geschichte. Da heißt es, als die Sterndeuter, diese Weisen aus dem Morgenlande abgereist waren, im Traum erschien Josef, ein Engel des Herrn, und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Bleib dort, bis ich dir neue Anweisungen gebe. Denn Herodes wird das Kind suchen lassen, weil er es umbringen will. Da stand Josef mitten in der Nacht auf und machte sich mit dem Kind und dessen Mutter auf den Weg nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. So erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Als Herodes merkte, dass die Sterndeuter ihn getäuscht hatten, war er außer sich vor Zorn. Er schickte seine Leute nach Bethlehem und ließ in den Familien der Stadt und in der ganzen Umgebung alle Söhne im Alter von 2 Jahren und darunter töten. Das entsprach dem Zeitpunkt, den er von den Sterndeutern in Erfahrung gebracht hatte. Damals erfüllte sich, was durch den Propheten Jeremia vorausgesagt worden war. Ein Geschrei ist in Rama zu hören, lautes Weinen und Klagen. Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, denn sie sind nicht mehr da. Als Herodes gestorben war, hatte Josef in Ägypten einen Traum. Darin erschien ihm ein Engel des Herrn und sagte, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und geh wieder nach Israel, denn die, die dem Kind nach dem Leben trachteten, sind tot. Da stand Josef auf und kehrte mit dem Kind und dessen Mutter nach Israel zurück. Doch er fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. Auf eine Weisung hin, die er im Traum erhielt, ging er in das Gebiet von Galiläa. Dort ließ er sich in der Stadt Nazareth nieder. Auf diese Weise erfüllte sich, was durch den Propheten vorausgesagt worden war, er sollte Nazarener genannt werden. Ganz deutlich wird aus dieser Geschichte, und so komme ich zum ersten Punkt, Gottes Plan ist von allen Seiten bedroht. Oder könnten auch sagen, Gottes Weltregierung. Oder auch Gottes Mission mit der Ankunft des Messias ist von allen Seiten bedroht. Ist ja ganz speziell, genau in der Zeit, exakt in der Zeit, wo die Geburt des Messias auf Gottes Agenda stand, regierte nur wenige Kilometer entfernt von Bethlehem in Jerusalem einer der größten Bösewichte, der jemals in Israel regiert hatte. Es ist Herodes der Große. Und man weiß sehr viel über diesen Herodes den Großen. Es gab damals einen jüdischen Geschichtsschreiber, den Namen habt ihr vielleicht auch schon gehört, der heißt Josephus Flavius. Und der berichtet uns detailliert, wer dieser Herodes war, auch andere Dinge, die sich damals ereigneten. Herodes der Große war einerseits ein hochintelligenter junger Mann, aber er war gleichzeitig auch hoch ehrgeizig. Zum Beispiel schon in seiner Jugendzeit gewann er viele Sportwettkämpfe, der hat also eisern trainiert. Vor allem stark war er bei Reitturnieren, die er gewann. Dieser Herodes. Sein Vater ließ ihn dann in Rom studieren und in Rom lernte er den Julius Caesar kennen, den kennen wir auch alle, vielleicht von Asterix und Obelix, auf jeden Fall der Julius Caesar, der erste römische Kaiser, lernte ihn dort kennen und der machte ihn dann später, da spielten schon die politischen Beziehungen zum Gouverneur in Galiläa und auch über Judäa. Später wurde er auch dann König über dieses Gebiet. Aber bei Herodes dem Großen war es so, sein Ehrgeiz war nicht nur beschränkt auf dieses Gebiet, das ihm zugeteilt war, eben Judäa, dieses große Gebiet eigentlich und Galiläa noch dazu, sondern Herodes wollte in aller Welt berühmt sein. Und deshalb gab er viel Geld aus, investierte er viel Geld in Sportwettkämpfe. Zum Beispiel drohten einmal die Olympischen Spiele damals noch in Athen auszufallen, aus finanziellen Gründen, man hatte kein Geld. Und Herodes ist eingesprungen und hat diese Olympiade finanziert. Ja, mit welchem Geld wohl? Ja, von seinen Untertanen, mit hohen Steuern und mit hohen Zöllen. Sein Ehrgeiz erreichte auch Aufsehen, indem er nicht wenige Prachtbauten erstellte. Er war so ich weiß nicht, ob er auch Architekt war. Er hatte gewaltige Bauten erstellt während Lebzeiten. Hier ein Bild, so ungefähr muss seine Privatvilla ausgesehen haben, die er baute mit zwei Swimmingpools. Oder auch in Jerusalem baute er gewaltige Paläste. Die berühmten Herodespaläste oder zum Beispiel, er stampfte auch eine ganz neue Hafenmetropole aus dem Boden am Meer in Caesarea. Man kann die Überreste heute noch besichtigen. Eine gewaltige Hafenstadt. Oder Masada hatte er baut. Wer schon einmal in Israel war, der war ganz bestimmt schon mal auf dieser gewaltigen Festung Masada. Und noch etwas gehörte zu diesen Bauten, die er erbauen ließ, nämlich er hat den Tempel neu gebaut oder man kann auch sagen, erweitert in Jerusalem. Er war ja nicht beliebt bei den Juden, wollte so die Gunst der Juden gewinnen. Aber das gelang ihm nicht bei allen, vor allem bei den Religiösen nicht. Die waren nicht so glücklich über diesen Tempelbau. Sie sagten, wenn nicht der Herr das Haus baut, ist es umsonst, dass man etwas baut. Herodes der Große ließ unter anderem auch große Gladiatorenkämpfe in Jerusalem, hat er organisiert, wie das im ganzen Römischen Reich der Fall war. Und zur Unterhaltung wurden dabei unter anderem, haben diese Gladiatoren sich gegenseitig massakriert. Zur Unterhaltung, das war beliebt im Römischen Reich, aber in den Augen der Juden war das ein furchtbarer Gräuel. Er wurde immer unbeliebter. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wurde Herodes mit zunehmendem Alter auch zunehmend psychotisch. Ich nenne euch einige Beispiele. Herodes hatte ja mehrere Frauen, ein ganzes Harem, und eine war die Lieblingsfrau von ihm. Das war die Marianne. Die muss wunderhübsch gewesen sein, diese Marianne. Sie wurde als Göttin der Schönheit verehrt. Aber plötzlich hatte diese Herodes Angst, dass ihr Bruder ein Rivale von ihm werden könnte. Und das hat dann dieser Marianne nicht gepasst, dass er einfach den Bruder umgebracht hat. Sie hat dann einen Sexboykott gemacht. Und was hat Herodes gemacht? Er hat kurzerhand seine eigene Frau umgebracht. Dazu auch zwei Söhne, die er hatte von ihr, umgebracht. Er hat auch weitere Söhne abgeschlachtet, weiß man vom Herodes. Der Kaiser Augustus, der damals regierte im Römischen Reich, der hat einmal gesagt, ich zitiere, am Hof des Herodes ist es besser, ein Schwein zu sein, als einer seiner Söhne. Und zwar deshalb, weil der Herodes hielt dann die jüdischen Speisegebote ein, kein Schweinefleisch essen zum Beispiel. Und deshalb sagt er, ein Schwein ist sicherer am Hof des Herodes, als wenn man ein eigener Sohn von ihm ist. Also so in dieser Preislage ging das zu und her. Er witterte überall Verschwörungen. Sein Zorn richtete sich einmal auf Bedienstete, dann richtete sich sein Zorn wieder auf seine Offiziere. Er hat Hunderte hingerichtet. Und diese Mordlust oder diese Gewaltexzesse, die kannten keine Grenzen. Nur noch ein Beispiel, also ihr ein bisschen spürt, wie dieser Herodes war. Er befürchtete, wenn er sterben würde, dass die Juden laut jubeln würden. Und um diesen Jubel zu vermiesen, hat er vorsorglich prominente Juden eingesperrt in einer Rennbahn, mit dem Auftrag, wenn er dann sterben würde, dass diese massakriert würde, um den Juden diesen Jubel zu versalzen. Das war Herodes. Und diese Mordlust und diese Gewaltexzesse, die lösten eine Massenflucht aus damals nach Ägypten. Und genau in diese dunkle Zeitepoche hinein ist Jesus, der Messias, hineingeboren worden. Und in diese Situation hinein, haben wir jetzt gelesen, erscheint der Engel Gottes dem Josef im Traum. Ich lese es noch einmal. Er sagt zu ihm im Vers 13, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Ihr seht es hier auf der Karte, das Tote Meer. Und dann seht ihr auf der linken Seite Jerusalem und auch wie ganz nah Bethlehem ist. Und dann seht ihr es dort, diese Flucht eingezeichnet bis nach Ägypten. Herodes hatte also eine panische Angst, irgendjemand könnte seinen Königsthron streitig machen. Und das trieb ihn eigentlich bis in den Wahnsinn. Und deshalb geschah auch dieser Kindermord damals in Bethlehem. Und Bibelkritiker sagen immer wieder, ja, aber dieser Kindermord in Bethlehem wird ja sonst in der Geschichte von Josephus Flavius und anderen Historikern ja gar nicht erwähnt. Die Antwort ist ganz einfach, warum das nicht erwähnt wurde. Ganz aus diesem einfachen Grunde, der Herodes hatte so viele Scheußlichkeiten begangen, dass ein paar Tote mehr von Dorfkindern eigentlich gar nicht mehr ins Gewicht fielen, um das auch noch zu berichten. Und trotzdem, und um das geht es heute Morgen, trotz in all dem kommt Gottes Plan zum Ziel. Ich lese euch das nochmals vor, aus dem Text, Vers 15. wo es heißt, so erfüllte sich, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte, nämlich aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Hier dürfen wir einen Blick tun in die Weltregierung Gottes. Ich sage es einmal theologisch, so wie Gott den ersten Mose bewahrt hat in Ägypten. Wir kennen die Geschichte als Säugling in diesem Körbchen. So wie Gott den ersten Mose in Ägypten bewahrt hatte, so hat er jetzt auch den zweiten Mose, Jesus, in Ägypten bewahrt. Aber wir dürfen nicht vergessen, Josef und auch seine Familie hatten keine leichte Zeit in Ägypten. Weil da kamen immer, müssen wir uns mal vorstellen, da kamen immer mehr Flüchtlinge aus Israel. Und das gab Spannungen zwischen der einheimischen Bevölkerung. Man weiß das aus sicheren Quellen. Also die waren nicht sehr willkommen, diese Flüchtlinge damals in Ägypten. Und etwa 4 Jahre, sagen Bibelwissenschaftler, blieb Josef also mit seiner kleinen Familie in Ägypten. Aber das waren keine goldenen Jahre, diese 4 Jahre in Ägypten. Wir spüren das auch aus unserem Text heraus. Wir merken das. Als Josef jetzt hier im Traum den Auftrag bekommt, wieder zurückzugehen ins Land Israel, was sagt er? Oh, wie schade. Wir sind so wohl in Ägypten. Nein, er ging eilend. Er war froh, dass er da wieder weg konnte. Weil sie haben gelitten in Ägypten. Sie haben Ablehnung erfahren. Und da stellt sich uns schon die Frage, ja, warum ließ denn Gott seinen Sohn von Anfang an so leiden? Geburt in einer völlig unhygienischen Futterkrippe, schon das? Ein Graus für jede Mutter heute. Und nachher diese Flucht, die muss man mal vorstellen, ein Neugeborenes nur, das Wenigste, das Nötigste konnten sie mitnehmen, waren Wind und Wetter ausgesetzt, dann in Ägypten. Diese Ablehnung, diese Unsicherheiten, dieses Leiden. Warum lässt Gott seinen Sohn so leiden? Ich möchte euch 2 Antworten aufzeigen, weil Jesus so alles menschliche Leid, und zwar von Anfang an, selber durchleben musste. Und zwar mit dem Ziel, dass er uns in unseren Leiden, in unseren Anfechtungen besser verstehen kann. Markus hat es schon in der Einleitung erwähnt. Ich zitiere diesen Vers aus Hebräer 2, Vers 18, wo es heißt, worin Jesus selber gelitten hat, worin er selber versucht worden ist, und zwar von Anfang an, kann er helfen denen, die auch versucht werden. Ist es nicht eine ganz tiefe Botschaft? Auch eine Botschaft von Weihnachten. Niemand versteht mich so gut wie Jesus. Er hat all das durchlebt, das Menschen durchleben können. An Schwierigkeiten, an Schmerzen. Was für ein Trost. Und deshalb lässt Gott seinen Sohn von Anfang an so leiden, damit er echtes Mitleiden mit uns haben kann. Aber er nahm auch deshalb all den menschlichen Schmerz auf sich, um unser Erlöser, um unser Versöhner zu werden. Wir haben viele Bibelstellen, ja, Jesaja 53, er trug oder nahm auf sich unsere Schmerzen, auf dass wir Frieden hätten, dass er unser Erlöser werden wird. Oder im 2. Korintherbrief heißt es, Gott wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Dazu noch einen weiteren Aspekt. Jesus und seine Familie leidet auch in Ägypten auf der einen Seite und auf der anderen Seite und wurde doch darin bewahrt. Und das sind Wege, die wir manchmal auch geführt werden. Das Evangelium verspricht uns nicht, dass wir vor Leid oder Leiden verschont werden. Es gibt so ein Evangelium, das nennt man das Wohlstandsevangelium, das nennt sich so, komm zu Jesus und dann hast du keine Probleme mehr. Und in Südamerika heißt es zum Teil in gewissen Gemeinden, komm zu Jesus und dann wirst du reich. Das steht nirgends in der Bibel. Im Gegenteil, als Paulus auf der ersten Missionsreise war, was hat er den Christen, den neu bekehrten Christen gesagt? Er hat gesagt, ihr müsst durch viel Bedrängnisse ins Reich Gottes gehen. Und uns wird das Leiden nicht erspart, aber wir werden darin bewahrt. Ein Beispiel, das mich vor vielen Jahren so tief bewegt hat, das ich erlebt, ich war noch ganz ein junger Pastor, am ersten Ort, wo ich stationiert war in dieser Gemeinde, hatte ich einen Gottesdienst, so die ersten Gehversuche als Pastor, habe unter anderem darüber gepredigt, über eine Bibelstelle im Jakobus 5, wo es heißt, das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Ich habe dann so ein gescheiten Büchlein, eine Auslegung gelesen, die habe ich dann zum Besten gegeben. In dem Büchlein stammt, dass es eben heißt, nicht das Gebet des Glaubens wird dem Kranken immer gerade gesund machen, sondern es heißt helfen. Und habe das ausgeführt, wie ich es im Büchlein gelesen habe. Helfen kann heißen sofortige Heilung. Natürlich macht das Jesus noch heute. Es kann aber auch heißen, helfen kann auch heißen langsame Genesung von einer Krankheit. Und das Dritte, was im Büchlein stand, hieß, Gott lässt das Leiden, die Krankheit, aber er schenkt besondere Kräfte, um dieses Leiden zu tragen. Und dann habe ich rhetorisch gefragt, die Gemeinde damals, welcher ist der beste Weg von diesen dreien? Schnelle Krankenheilung, langsame oder es bleibt, aber Gott schenkt besondere Kräfte zum Tragen. Und da saß ein Mann, ein ganz stiller, ein Bauer, ein alter Bauer, war lange in der Gemeindeleitung, ein Mann, der nicht viel sprach, der aber leidend war, seit Jahren Angina pectoris. Und er hat nie was so gesagt im Gottesdienst. Und er ruft laut hinein und sagt, das Dritte. Ich weiß noch, ich habe fast den Faden beim Predigen verloren, so als Neuling. Das Dritte. Ich habe den Mund fast nicht mehr zugebracht. Der Mann, wo weiß, von was er redet, seit Jahren hat er Angina pectoris. Er musste immer um 5 Uhr abends ins Bett, weil er sonst zu wenig Luft bekam, wenn er sich noch bewegte. Über Jahren. Und er sagt das Dritte. Warum? Weil er es erlebt hatte, dass Gott in seinem Leiden ihm besondere Kräfte gab, dies zu tragen. Weil er darin Jesus ganz besonders erlebte. Ich weiß noch gut, die Abschiedsfeier, als er den Stab, das war ein Fest. Dieser Mann hatte eine göttliche Ausstrahlung in seinem Leiden, wo sich Jesus verherrlicht hat. Und das sehen wir auch hier in dieser Geschichte und das erleben wir auch immer wieder. Jesus und seine Familie leidet und wird doch darin bewahrt. Noch etwas, damit Gottes Plan gewinnen kann, und das ist ja auch unser Wunsch, dass Gottes Plan gewinnt in meinem Leben, ist mir jetzt aufgefallen, in dieser Geschichte als Ermutigung für uns alle gehört immer auch das Warten auf Gott. Das Warten auf Gott. Dem Josef wird nämlich hier gesagt durch den Engel, bleibe dort, bis ich dir neue Weisung gebe. Wir hätten es lieber anders, oder? Wir hätten lieber so, bleibe dort bis 2 Wochen. Ein Plan. Bleibe dort vielleicht 3 Wochen. Aber der Engel Gottes nennt ihn da kein Datum, sondern sagt, bleibe dort, bis ich dir neue Weisung gebe. Was musste Josef also machen? Und das gilt auch für unser Leben. Bleibe dort, bis ich dir neue Weisung gebe. Was musste er machen, der Josef? Er musste in ihm hören bleiben. Und ich denke, Gott macht das auch mit uns deshalb, dass wir in Anhängigkeit bleiben. Wir hätten gerne so einen Plan. In nächstes Jahr geschieht denn das und das und für unsere Kinder schon auf 10 Jahre einen Plan bekommen wir nicht. Bleibe dort, bis ich dir neue Weisung gebe. Damit wir eben im Hören, im dauernden Hören bleiben. Nur so bekommen wir das mit, diese neue Weisung. Im Hören leben. Und noch etwas Schönes finden wir in dieser Geschichte. Ich habe es mal so umschrieben. Gott rechnet mit seinen Mitarbeitern. Gerhard Meyer sagt über Josef, Josef wäre einer der wertvollsten Mitarbeiter Gottes im Neuen Testament. Ich finde das so schön ausgedrückt. In einem Artikel habe ich kürzlich gelesen, da stand der Titel "Ein Lob auf den Josef". Tatsächlich. Josef, wenn wir das Neue Testament lesen, kann man wirklich sagen, gehört zu einer der wertvollsten Mitarbeiter Gottes im Neuen Testament. Das heißt, zweimal, als die Stimme dann Gottes ihn erreichte und er wusste, was Gottes Wille war, heißt es, er stand auf. Sogar nachts. Er stand auf. Das heißt, er hat die Verantwortung wahrgenommen vor Gott. Er hat die Verantwortung wahrgenommen auch gegenüber seiner Familie, gegenüber seiner Frau, gegenüber seinen Kindern. Seid ihr einverstanden? Ein dickes Lob an den Josef. Da sind auch wir Männer besonders ermutigt, dass wir auch unsere Verantwortung wahrnehmen als Männer gegenüber unserer Familie. Darf ich euch ein Beispiel nennen? Ich bin meinem Vater noch heute dankbar, dass ich, als ich noch Kind war, dass es an unserem Familientisch nie eine Diskussion gab, ob wir in den Gottesdienst gehen oder nicht. Also bis 14, ich sehe einige schmunzeln jetzt. Das war keine Diskussion. Später dürfen wir natürlich selber entscheiden. Aber so bis 15 war keine Diskussion. Warum? Der Vater hat uns gezeigt, was Prioritäten sind, die wertvoll sind in Gottes Augen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern aus jedem Wort, das im Munde Gottes geht. Und ich muss sein im Hause Gottes. Und in Sprüche Salomo steht, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, dann lässt er nicht davon, wenn er alt ist. Natürlich muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, mir hat es manchmal grausam gestunken, dass wir da nicht diskutieren konnten. Aber es war segensreich. Es prägt das Leben. Noch einmal. Gott rechnet hier mit seinen Mitarbeitern, auch mit dem Josef. Er nahm die Verantwortung wahr vor Gott und Menschen. Obwohl, und das muss ich jetzt hier auch anfügen, Gott ja gar nicht angewiesen ist auf uns. Gott ist auch nicht, war auch nicht angewiesen auf diesen Josef. Er kann es auch ohne uns richten. Und trotzdem, Gott will uns als Mitarbeiter brauchen. Ist das nicht etwas Schönes? Jesus und seine Familie leidet und wurde doch darin bewahrt. Vielleicht, wir wissen es nicht genau, konnte Josef da in Ägypten eine Nische finden, wo er als Zimmermann arbeiten konnte, wir wissen es nicht. Kann man auch vorstellen, dass diese Geschenke, die die Weisen brachten, auch sehr nützlich waren in Ägypten. Das war ja auch wieder göttliche Planung. Vor allem das Gold, das sie da hielten von diesen Weisen. So konnten Maria und Josef auf jeden Fall vorübergehend ihr Überleben in Ägypten sichern. Und jetzt komme ich noch zum letzten Punkt, was eigentlich auch unser Thema ist. Gottes Plan setzt sich letztendlich durch alle Widerstände durch. Ich sage es noch einmal, Jesus wurde eine äußerst dunkle Epoche hineingeboren. Jesus hatte menschlich beschlossen nicht eine Chance, diesen blitzblanken Rüstungen der Römer, den blitzblanken Rüstungen des herodionischen Machtapparates, nur einen Kratzer zuzufügen. Aber Gottes Plan setzt sich letztendlich gegen alle Widerstände des Feindes durch. Gott lenkt den Josef durch Träume, haben wir gelesen. Gott bewahrt Josef und seine Familie auf der Flucht und dann auch in diesem Land, diesem fremden Land Ägypten. Und jetzt heißt es plötzlich im Vers 20, die das Kind töten wollten, sind tot. Die das Kind töten wollten, sind tot. Ja, was ist da passiert unterdessen? Man weiß aus der Geschichte, dass sich Herodes im Alter zunehmend öffentlich blamiert hat mit seinen mörderischen Kapriolen gegenüber den Juden, auch gegenüber dem Kaiser. Der Kaiser war zunehmend genervt von diesem Herodes der Großen. Und da kam noch dazu, dass er im Alter einen äußerst schmerzhaften Darmkrebs bekam. Oh, war der wütend auf seine Ärzte, die ihm nicht helfen konnten. Und letztendlich, weiß man, starb Herodes der Große qualvoll und unbeweint, so sagt es Josephus Flavius. Qualvoll und unbeweint. Was hatte die Maria schon vorausgesagt in ihrem Lobgesang? Du stößt die Gewaltigen vom Thron. Und jetzt ist dieser Herodes tot. Jetzt kann man sagen, jetzt können wir aufwachen, aufatmen, oder? Was lesen wir in der Geschichte? Herodes ist tot, doch die Gefahr ist noch nicht vorbei. Das ist bei uns ja manchmal auch so. Wir denken, wenn nur dieses Ding in unserem Leben ändern würde, dann können wir aufatmen. Oder wir denken, wenn nur der Arbeitskollege mal künden würde in der Firma, dann, oder einen anderen Chef hat. Und dann kommt ein anderer Chef und was passiert, es gibt wieder neue Probleme. Und genau so war es auch hier bei Josef. Herodes ist tot, aber die Gefahr ist noch nicht vorbei. Wir lesen, der Josef fürchtet sich erneut. Ich lese das noch einmal, Vers 22. Doch er, Josef, fürchtete sich davor, nach Judäa zu ziehen, weil er hörte, dass dort als Nachfolger von Herodes dessen Sohn Archelaus regierte. Ja, was war denn da geschehen? Der Thronerbe von Herodes dem Großen war also einer seiner Söhne, er hatte also viele Söhne noch. Das war dieser Archelaus. Man sagt von Archelaus, dass er nicht so intelligent gewesen wäre wie sein Vater, aber nicht weniger brutal. Und deshalb diese Furcht von Josef. Es gab dann auch einen großen Erbstreit unter diesen Nachkommen des Herodes und die übermächtigen Römer haben dann diesen Erbstreit ein Ende gemacht und haben das Reich des Herodes des Großen aufgeteilt. Und das Gebiet von Galiläa, wo jetzt eben dieser Josef jetzt hinzieht, das wurde dann dem Sohn Antipas zugeteilt. Wo es ein bisschen angenehmer war für Josef, jetzt in Nazareth zu leben. Und so sehen wir also, Gottes Plan setzt sich also gegen alle Widerstände des Feindes durch. Oder wir könnten auch sagen, die Geburt des Weltenerlöser trifft exakt zusammen mit dem Höhepunkt der Macht des römischen Imperiums. Warum dies? Dieses antigöttlichen Imperiums. Jonathan Edwards, das ist ein Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert, hat einmal gesagt, ihr könnt es da vorne auch schon gleich lesen, er hat gesagt, Gott hat das so geplant, Gott hat es darum so zugelassen, weil Gott damit demonstrieren wollte, um unseren Glauben ins Evangelium zu stärken, dass Gott letztendlich stärker ist als alle Mächte in dieser Welt. Dass Gott letztendlich stärker ist als alle antichristlichen oder antigöttlichen Widerstände. Ich zitiere diesen Jonathan Edwards, der geschrieben hat, es war Gottes Willen, dass das Auftreten seines Sohnes in der Welt in die Zeit des römischen Imperiums fallen sollte. Und dann sagte er, indem der Gottessohn gegen Rom siegte, bezwang er den Satan da, wo er vermeintlich am stärksten war. So ist Gott. Er lässt zu, dass die Geburt des Weltenerlösers exakt in die Zeit fällt, wo das antigöttliche, antichristliche Weltreich auf dem Höhepunkt der Römer, auf dem Höhepunkt der Macht war, um damit seine göttliche Macht zu demonstrieren. Die größer ist als alle Widerstände. Aber ich denke, geschichtlich gibt es noch einen zweiten Grund, den ich auch noch nennen möchte. Gott brauchte dieses antichristliche römische Imperium, wie es vor allem später dann sich deutlich zeigte, wie so ein Beschleuniger, wie ein Katalysator, dass sich das Evangelium ganz rasch in der Welt ausbreiten konnte. Das klingt komisch, aber so ist eben Gott. Deshalb hat Gott das zugelassen. Gerade durch dieses antichristliche römische Reich waren die Bedingungen ideal, dass sich das Evangelium rasch ausbreiten konnte. Aus verschiedenen Gründen. Einerseits, ihr seht es hier auch im Bild, es gab im ganzen römischen Reich keine Grenzen. Das heißt, auch keine Reisebeschränkung. Man konnte frei, ungehindert alle Grenzen passieren damals. Und zudem bauten die Römer ein großes Straßennetz aus. Ihr seht das in den roten Linien auf dem Bild, im ganzen römischen Reich. Und ich habe euch noch eine Zeichnung mitgebracht, wie die professionell damals diese Straßen bauten. Seht ihr das Bild? Waren bestens ausgebaute und gesicherte Reisewege im ganzen römischen Reich. Und das war äußerst vorteilhaft für die Ausbreitung, die rasche Ausbreitung des Evangeliums. Paulus hat das später völlig ausgenutzt. Diese Reisefreiheit, diese gesicherten Straßen. Noch etwas war vorteilhaft. Im ganzen römischen Reich gab es eine einzige Amtssprache. Schriftlich und mündlich, nämlich das sogenannte Kononägriechisch, in dem auch unser Neues Testament geschrieben worden ist. Das verstand man im ganzen römischen Reich, musste also nicht übersetzt werden. Und das erklärt auch, warum sich das Christentum derart rasch verbreiten konnte. Und zudem herrschte auch Friede im ganzen römischen Reich, natürlich zum Teil ein erzwungener Frieden, aber dieser Friede ist beispiellos in der Geschichte. Man nennt diesen Frieden auch die Pax Romana, die dauerte bis ins dritte Jahrhundert hinein. Und das war ein weiterer Faktor, warum sich das Evangelium so rasch ausbreiten konnte. Ist das nicht ermutigend? Gott braucht also, und das ist noch heute so, kann also auch die größten Feinde brauchen. Gott kann heute noch unangenehme Dinge benutzen, damit sein Plan rascher und schneller zum Ziel kommt. Für uns menschliches Denken ist völlig unlogisch. Aber Gott kann das. Und das soll auch uns ermutigen und unseren Glauben an Jesus, der Erlöser, stärken. Ich sage es noch einmal, Gott kann sogar die größten Widerstände, Gott kann unangenehme Dinge benutzen, damit sein Plan besser zum Ziel kommt. Ist das nicht Ermutigung auch für unser Leben? In diesem Sinne wünsche ich euch allen gesegnete Weihnachten. Ich würde gerne noch mit euch beten. Jesus, wir staunen und wir beten dich erneut an, auch hier in diesem Gottesdienst, dass deine Macht stärker ist als alle Widerstände in dieser Welt. Und wir sind so froh, dass das noch heute so ist. Auch wenn wir vielleicht auch Widerstände in uns spüren. Danke, dass du stärker bist. Oder auch in Situationen, wo wir im Moment drin sind, dieser bewegten Zeit. Danke, dass du über allem stehst. Und Herr Jesus, vor allem danken wir dir auch, dass du bereit warst, auch alles menschliche Leid auf dich zu nehmen, durchzustehen, damit du eben uns verstehen kannst, in unseren Schwachheiten, in unseren Ängsten, in unseren Leiden, Herr Jesus. Und wir beten auch jetzt für viele Menschen, auch in unserem Land, die jetzt mehr Zeit haben, vor allem an den Abenden, dass sie diese Zeit auch nutzen, um dir tiefer zu begegnen. Wir bitten dich auch für die Gemeinde, dass du sie bewahrst, auch wo es mal verschiedene Meinungen gibt, auch in Bezug auf Corona. Und wir bitten dich im Speziellen auch für das Pflegepersonal in den Spitälern, die jetzt wirklich auch zum Teil am Anschlag laufen. Schenke ihnen Kraft und Weisheit. Wir bitten dich auch für die Politiker in unserem Lande, die unter großem Druck stehen von verschiedenen Seiten. Gib ihnen einfach auch Weisheit.
Danke, dass wir unter deinem Schutz stehen dürfen. Amen.